um Open Doors gehen, beziehungsweise um eine Person, die maßgeblich mit Open Doors zu tun hat, die das Werk begonnen hat. Und es hat vor 70 Jahren begonnen, 1955. Da war ein junger holländischer Bibelschüler, Anne van der Bijl, der war an der Bibelschule in Glasgow in Schottland und hat dort, er wollte in die Mission gehen und ihm lagen der frühere Ostblock, die Länder hinterm eisernen Vorhang, wie man es gesagt hat, so am Herzen. Aber dort an der Missionsschule und auch von anderen Missionsgesellschaften hat er da keine gehabt. Da gab es keine Missionsgesellschaft, die diese Länder im Blick gehabt hat. Aber ihm lag das auf dem Herzen. Und da hat er in dem Gebäude, wo die Schule war, eine Zeitschrift mal gefunden. Und da waren Bilder, viele Bilder, und da waren Massen von Jugendlichen drauf abgebildet, wo eben in Peking, Warschau und Prag marschiert sind. Und sie haben zu einer weltweiten, damals 96 Millionen starken Organisation der Sozialisten angehört. Sie nannten sich ja nicht Kommunisten, sondern Sozialisten. Und in dem Jahr war im Juli ein Jugendfestival in Warschau und da wurde dazu eingeladen. Und er hat sich angemeldet und durfte dort hinfahren. Er war aber weniger an dem Programm dort interessiert, was da alles an kommunistischer Propaganda abgehalten wird und wie toll es doch im Kommunismus ist und wie schön und gut da alles ist. Er wollte die Gelegenheit nutzen, dass er Kontakt kriegt zu einheimischen Christen. Er war sehr aufgeweckt und ja, man kann sagen, also er war eigentlich immer richtig neugierig. Er ging auf die Menschen zu, war nicht scheu. Und dann hat er sich immer wieder abgeseilt von dem offiziellen Programm und ist auf eigene Faust los. Und am Sonntag dann war er mal unterwegs und hat dann einen Taxifahrer angehalten und dem ja, sozusagen mit Händen und Füßen klargemacht, dass er einen Gottesdienst sucht. Und er hat ihn dann zu einer reformierten Kirche gefahren. Also es gab dort in Polen reformierte Kirchen, also so evangelische Kirchen. Der Hauptding in Polen ist ja die katholische Kirche, da war es eine reformierte Kirche. Und da hat er nach dem Gottesdienst mit dem Pfarrer gesprochen und mit mehreren jungen Leuten, die haben Englisch konnten, da konnten sie sich etwas verständigen. Ja, die haben gesagt, sie genießen eigentlich schon Religionsfreiheit, aber sie müssen sich halt so mit dem Staat arrangieren. So ein bisschen das tun, was der Staat macht, nicht auflehnen, nicht auffällig werden, dann dürfen sie hier ihre Gottesdienste und das feiern. Und sie haben ihn dann gefragt, welcher Kirche er angehört. Und da hat er gesagt, er wäre ein Baptist. Und da haben sie gewusst, an dem Sonntag gibt es noch am Abend in Warschau in einer Baptistengemeinde einen Gottesdienst und haben ihm die Adresse gegeben und er ist dorthin gegangen am Abend, hat die Gemeinde gefunden, die war dann wesentlich kleiner wie die große Kirche, aber er hat gemerkt, die Leute, die sind wirklich im Glauben mit dabei und bekennen sich zu Jesus. Und irgendwie haben sie erkannt, dass er aus dem Westen kommt, oder wurde das gesagt, und dann haben sie ihn gebeten, er soll zu ihnen sprechen. Dann hat er dort ja quasi gepredigt. Er hat gemeint, das wäre nicht so besonders gewesen, was er gesagt hat, aber hinterher haben sie ihm gesagt, der Pastor hat sich ganz herzlich bedankt, dass er bei ihnen war und sie, also die Gemeinde, die Christen dort in Warschau, muss man sich denken, also Polen, wo man ja heute denkt, Polen, ist ja mehr oder minder demokratisch, aber damals war das noch ganz anders. Und da haben sie gesagt, es ist so eine große Ermutigung, dass er jetzt bei ihnen ist und sie sich so freuen, ihn zu sehen. Und er hätte auch gar nichts sagen müssen. Allein das, dass jemand aus dem Westen, aus einem anderen Land zu ihnen kommt, ist so ermutigend. Und sie haben manchmal das Gefühl, als wären sie ganz allein in ihrem Kampf. Und so, ja, diese Kirche, die abzusterben droht, so haben sie es ihm gesagt. Dann war der letzte Tag von dem Kongress und da war er in der Stadt wieder unterwegs und er war auf einer Bank gesessen, an einer ganz breiten Allee, hat die Bibel aufgeschlagen gehabt und da kam die Abschlusskundgebung, eine Riesenparade, wo die Jugendlichen alle vorbeimarschierten. Und ja, ihm ist so vorgekommen, wie wenn sie die Evangelisten des 20. Jahrhunderts wären. Und quasi für sie gelten ja die Gedanken an Gott ist ja rückständig. Sie haben den Segen des Sozialismus propagiert. Und er saß da und hat sich gefragt, ja, was kann man dagegen tun? Ist der Sozialismus das neue Evangelium? Und er hat die Bibel aufgeschlagen gehabt und hat seine Hand auf eine Seite reingelegt, dass der Wind es nicht verblättert. Und da war es ihm, da haben seine Finger auf den Vers gezeigt, aus der Offenbarung. Da kannst du den Vers einblenden. Ja. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Das hat er gelesen. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 2. Das ist aus einem der 7-Cent-Schreiben an die Gemeinde. Und für ihn war das, als ob der Gott jetzt ganz persönlich zu ihm spricht, um ihm klarzumachen, dass jetzt quasi künftig sein Dienst, das Werk, das er künftig tun soll, hinterm eisernen Vorhang lag, wo die Restkirche, die Gläubigen um das Überleben kämpfen. Und sollte er sie stärken, also eine Person ohne Organisation, ohne Missionsgesellschaft dahinter. Und da fragte er sich, ja, was kann man denn, was kann ich als Einzelner dafür tun? Aber der Gedanke hat ihn nimmer losgelassen, wie er dann zurückkommen ist, wieder an die Bibelschule. Das hat ihn nicht losgelassen. Und er hat dann noch die Möglichkeit gehabt, eine Reise in die Tschechoslowakei, in die damalige GSSR zu machen. Und da ist ihm aufgefallen, dass die Christen im Ostblock vor allem Bibeln brauchen. Da gab es so gut wie keine Bibel. Nicht einmal jeder Pastor hatte eine Bibel. Und dann wollte er war dann noch fertig mit der Bibelschule und wollte dann in ein kommunistisches Land reisen und hat verschiedene Reiseanträge gestellt und keine Reiseerlaubnis bekommen dafür. Und da wurde er aufmerksam auf das ehemalige Jugoslawien. Also muss man sich vorstellen, in die 50er Jahre, so 56 war das, glaube ich, musste man einen Visaantrag für Jugoslawien stellen, durfte man also nicht einfach dorthin fahren. Wir kennen es, wir selber waren auch schon ein paar Mal in Kroatien, also Teil von dem ehemaligen Jugoslawien. Und ist ja dann irgendwann in den 60er Jahren ganz beliebtes Urlaubsland geworden. Aber damals musste man einen Visaantrag stellen und da hat er verschiedene Anträge gestellt und ist ein paar Mal abgewiesen worden. Und dann kam ihm der Gedanke, er hat bei Beruf immer angegeben, Missionar, weil er auf der Bibelschule auch das so gelernt hat, man soll ja aufrichtig sein, man soll ehrlich sein. Und da hat er bei Beruf Missionar angegeben. Dann ist ihm der Missionsauftrag eingefallen, wo es heißt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie und lehret sie halten. Und dann kam der Gedanke, als Beruf gibt er Lehrer an. Das stimmt ja auch. Ja. Dann ging er mit dem Antrag dorthin an die Behörde, wo man diesen Antrag bearbeitet. Der Mensch, der ihn da in Empfang genommen hat, der hat zu ihm gesagt, er soll doch warten. Und nach nicht einmal einer halben Stunde hat er eine Visaerlaubnis für Jugoslawien bekommen. Und dann war es noch so, ja, wie kommt er dahin? Von Holland bis nach Jugoslawien, ist ja auch ein ganz schönes Stück. Und da gab es in seinem Heimatort ein Ehepaar, die haben schon lange für ihn gebetet. Und die haben ein ziemlich neues Auto gehabt, einen hellblauen VW Käfer. Muss man sich auch zurückdenken in die Zeit, da war es nicht selbstverständlich, dass Privatleute ein Auto für sich gehabt haben. Ja, das war er mit seinem hellblauen VW Käfer und da war er schon an seiner ersten Reise unterwegs. Und da haben sie gesagt, sie wollen ihn dem schenken. Gott hat ihnen das aufs Herz gelegt und sie haben das miteinander beschlossen. Von jemand anderem hat er Geld gekriegt, was er so persönlich braucht für seine Reise. Und er hat auch durch den Kongress und durch seine Reise auch immer wieder zu den Leuten geredet, so über Christen hinterm eisernen Vorhang. Und dann hat er auch Spenden dazu bekommen, wie er gesagt hat, er möchte dorthin reisen. Und das hat er gesammelt und dann konnte er eben christliche Literatur, Bibeln und Traktate in jugoslawischen Sprachen, in Slowenisch und Kroatisch. Und damals war es halt so, man durfte nicht einfach westliche Literatur da mitnehmen, weil das galt dann als Propaganda in den Ländern. Und das wäre dann konfisziert worden und er hätte wieder heimreisen können. Und 1957 hat er dann seine erste Reise angetreten und man durfte auch bloß Dinge von persönlichem Gebrauch einführen. Und er hat sich dann auf den Weg gemacht mit seinem neuen Auto über Deutschland und Österreich und dann war er in Österreich kurz vor der Grenze im letzten Ort. Und da hat er das folgende Gebet gebetet. Ich fand das auch ganz toll. Herr, ich habe in meinem Gepäck Bibeln, die ich zu deinen Kindern über diese Grenze bringen möchte. Als du auf der Erde warst, hast du blinde Augen sehend gemacht. Jetzt bitte ich dich, mach sehende Augen blind. Also wenn Gott Augen sehend machen kann, die vorher blind waren, dann kann er auch Augen blind machen, dass sie das nicht sehen, was sie nicht sehen sollen. Er kam an die Grenze, wurde kontrolliert, es waren zwei Beamte, mit dem einen hat er sich unterhalten, der andere wollte, dass er seine Koffer aufmacht und da drin versteckt, zwischen seiner Wäsche, zwischen den Hemden, hat er diese Literatur gehabt. Und der Beamte hat auch Hemd rausgenommen, und da waren drunter offen die Traktate gelegen, slowenische und kroatische Sprache. Aber der Beamte hat nichts gesagt, er durfte seinen Koffer wieder einladen und er durfte weiterfahren. Also hat Gott da schon dieses Gebet erhört, hat sehende Augen blind gemacht. Und er hat das Gebet, das Schmugglergebet genannt dann. Und das hat er künftig vor jedem Grenzübertritt gebetet. In jedes kommunistische Land, das er eingereist ist, hat er vorher das Gebet gebetet. Und der Mann, der wurde unter dem Namen Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes, weltweit bekannt. Und dann hat er auch in Jugoslawien dort viele Versammlungen predigen dürfen und hat auch erlebt, wie viele Menschen zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und bei dieser Reise war er ungefähr 7 Wochen lang unterwegs und ist fast 10.000 Kilometer gefahren. Also, ja, kannst du nochmal das Bild einblenden? Das ist also damals entstanden. Genau, und das ist auch, das kam Open Doors Heft, da ist das Bild auch drauf. Eben, das ist auch so ein Markenzeichen von ihm gewesen, dieser blaue VW Käfer.